Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Union arbeitet mit Hochdruck daran, aber ob es bei der Abstimmung über das Rentenpaket am Freitag für eine eigene schwarz-rote Regierungsmehrheit reicht, ist weiter offen. Denn in der CDU-CSU-Fraktion rumort es weiter. Vor allem junge Abgeordnete sehen das geplante Gesetz kritisch. Wer übermorgen im Bundestag mit Nein stimmen will, war heute zum Einzelgespräch mit der Fraktionsspitze aufgefordert. Inzwischen hat die Linken-Fraktion angekündigt, sich bei der Abstimmung zu enthalten. Markus Preis in Berlin. Was bedeutet das nun für die Abstimmung über das Rentenpaket am Freitag?
Das macht die Sache deutlich einfacher für die Bundesregierung, denn durch die Entscheidung der Linken kann sie sich jetzt viel, viel mehr Abweichler erlauben. Ich erkläre auch mal kurz, warum. Es kann ein bisschen komplizierter werden bei der Abstimmung am Freitag. Da kommt es darauf an, dass es mehr Ja- als Nein-Stimmen gibt. Und Achtung, die Enthaltungen werden dabei nicht mitgezählt. Da die Linke immerhin 64 Sitze hat, bedeutet das, die Union könnte sich dann plötzlich 30, 40 Abweichler leisten. Also auf die junge Gruppe in der Union mit ihren 18 Mitgliedern kommt es gar nicht mehr an. Man kann also insgesamt wohl davon ausgehen, das Rentenpaket wird jetzt durchgehen. Trotzdem wird man am Freitag sehr, sehr genau hinschauen, ob es Abweichler gegeben hat und wie viele, ob es in der CDU-CSU tatsächlich eine eigene Mehrheit gab und also ob die Regierung handlungsfähig gewesen wäre, auch ohne die Linke.
Um die jungen Abgeordneten in der Union zu beruhigen, sollten ja auch noch Arbeitsaufträge für die künftige Rentenkommission verabschiedet werden. Das wird jetzt doch nicht passieren. Warum?
Ja, das war heute schon eine ziemliche Überraschung hier in Berlin. Offiziell versucht man das damit zu erklären, dass der entsprechende Text ja schon vergangene Woche von den Parteichefs abgesegnet wurde. Aber man muss wissen, diese Arbeitsaufträge, die rühren schon an politische Tabus. Da heißt es zum Beispiel, dass ein höheres Renteneintrittsalter möglich wäre. Das gefällt der SPD gar nicht. Oder dass man womöglich Kapitaleinkünfte, also zum Beispiel Dividenden, zur Finanzierung der Rente heranziehen könnte. Das ist etwas, worüber Teile der Union regelrecht entsetzt sind. Also beide haben sicher Gründe, diese Dinge jetzt nicht nochmal lautstark im Bundestag zu unterstreichen.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Ein Schlaglicht auf die wirtschaftliche Lage der Menschen in Deutschland wirft der neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Er zeigt, viele müssen auf alltägliche Dinge verzichten. Im vergangenen Jahr konnten sich knapp 18% der Menschen wichtige Güter, Dienstleistungen und Aktivitäten nicht leisten. Neben den Unterschieden beim Einkommen ist weiterhin auch das Vermögen sehr ungleich verteilt. Die 10% der reichsten Haushalte besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens in Deutschland. 5 Stunden lang saßen gestern Vertreter der USA und Russlands im Kreml zusammen. Doch was da über ein Ende des Krieges in der Ukraine besprochen wurde, ist nicht bekannt. Moskau besteht auf Geheimhaltung. Nur so viel scheint klar, es gab offenbar keinen Durchbruch. Und auch beim Treffen der NATO-Außenminister in Brüssel ging es heute um die Ukraine. Mehrere Länder haben weitere militärische Hilfe zugesagt, unter ihnen auch Deutschland.
Am Tag nach den Gesprächen der US-Vertreter in Moskau betonen die NATO-Außenminister, dass nichts über die Köpfe der Ukraine und auch nicht der NATO entschieden werden dürfe. US-Außenminister Rubio ist bei dem wichtigen Treffen nicht dabei, sondern hat seinen Stellvertreter Landau geschickt. Dies ist ungewöhnlich. Dennoch lobt der NATO-Generalsekretär das amerikanische Engagement. Es gibt nur eine Person in der ganzen Welt, die in der Lage war, den Stillstand zur Beendigung des Krieges zu durchbrechen. Und das ist US-Präsident Trump. Donald J. Trump. Gemeinsam mit dem ukrainischen Außenminister Sibiya beraten die Partner, wie es nach den amerikanisch-russischen Gesprächen weitergehen soll. Die US-Unterhändler haben uns berichtet, dass sie einen positiven Eindruck von den Friedensgesprächen in Moskau hatten. Sie haben unsere ukrainische Delegation eingeladen, zeitnah die Gespräche in den USA fortzuführen. In Moskau war gestern nach über 5-stündigen Gesprächen kein Durchbruch gelungen. Der russische Chefunterhändler gab sich entsprechend verhalten. Wir haben uns nicht weiter voneinander entfernt, aber es gibt noch viel zu tun, sowohl in Washington als auch in Moskau. Die Ukraine benötigt dringend weitere Waffenlieferungen, vor allem Patriots zur Flugabwehr. Die müssen die NATO-Partner in Washington kaufen und an die Ukraine liefern. Deutschland, Polen, Norwegen und die Niederlande kündigen heute zwei große neue Waffenpakete an.
500 Millionen US-Dollar sind eine große Summe. 200 Millionen trägt Deutschland dazu bei. Und wir sehen uns hier vereint in einer schlagkräftigen, handlungsfähigen NATO.
Damit ist aber nur die Finanzierung der Militärhilfe bis Ende des Jahres gesichert. Wie die Unterstützung der Ukraine für die kommenden Jahre aber aufgebracht werden soll, darüber ringen die Partner noch. Denn derzeit schultern vor allem die Länder in der unmittelbaren Nachbarschaft Russlands die größte Last. Das kann aber nicht so bleiben, hat NATO-Generalsekretär Rutte heute klargestellt.
Wegen der Bedrohung durch Russland baut Deutschland auch seine Luftverteidigung aus. Arrow, also Pfeil, heißt das neue Abwehrsystem. Bis an den Rand des Weltraums sollen die Abfangraketen zielen und dort hochfliegende feindliche Flugkörper zerstören. Heute wurde die erste Stufe des Schutzschildes Arrow 3 auf dem Luftwaffenstützpunkt Schönewalde-Holzdorf an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg in Betrieb genommen.
Es ist der symbolische Start des Abwehrsystems Arrow 3, das gemeinsam von Israel und den USA entwickelt wurde. Es soll ein wichtiger Baustein der deutschen Luftverteidigung werden.
Eine Fähigkeit, die unsere Luftverteidigungsarchitektur fundamental erweitert, unsere Sicherheit nachhaltig stärkt und einzig und allein darauf ausgelegt ist, Deutschland zu verteidigen.
Die Anschaffung ist die direkte Antwort auf die neue Bedrohungslage nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das System kommt zum ersten Mal außerhalb Israels zum Einsatz und so funktioniert es. Ein Radar überwacht den Luftraum, meldet anfliegende Geschosse. Ein Kontrollzentrum berechnet sofort das Einschlagsziel und wählt dann den passenden Raketenwerfer, um den feindlichen Flugkörper abzuschießen. Laut Hersteller kann das Abfangsystem Flugkörper in bis zu 100 Kilometern Höhe abschießen und hat eine Reichweite von bis zu 2400 Kilometern. Experten sagen allerdings, gegen die aktuelle Bedrohung bringe das System nichts.
Ja, Arrow 3 ist eigentlich designt für Raketen, die an der Grenze zum oder schon im All fliegen. Ballistische Raketen, also russische Iskander-Raketen aus Kaliningrad, die uns bedrohen, die fliegen viel flacher. Da habe ich also nicht mehr Sicherheit.
Dazu gibt's Kritik an den Kosten. In der Endstufe mit zwei weiteren Standorten soll das Arrow-System insgesamt rund 3,8 Milliarden Euro kosten und dann ab 2030 voll einsetzbar sein.
Die Notaufnahmen in deutschen Kliniken waren vergangenes Jahr so voll wie noch nie seit Beginn der Erfassung im Jahr 2018. Laut Statistischem Bundesamt wurden insgesamt rund 13 Millionen ambulante Behandlungen registriert, 5% mehr als im Vorjahr. Dabei kommen aber nicht nur Patienten mit akuten Verletzungen oder Krankheiten zu den Krankenhäusern.
Bilder, wie sie in vielen Notaufnahmen deutschlandweit Tag für Tag, vor allem an Wochenenden, zu sehen sind. Patienten, die stundenlang warten, um mit einem Arzt sprechen zu können. Doch nicht alle sind wirkliche Notfälle. Viele haben einfach woanders keinen Termin bekommen.
Dass oft Leute mit einem Husten oder sowas da sitzen, so wo ich dann denke, okay, ne, ob das jetzt ein wirklicher Notfall ist, ob man damit in eine Notfallpraxis laufen muss, weiß ich nicht.
Genau das denken sie oft hier in Mönchengladbach. Heute ist es relativ ruhig, ausnahmsweise. Oft müssen sie Patienten abweisen, denn sie können nur Notfälle behandeln. Es fehle an Personal.
Worst-case-mäßig hätten wir hier die Bude voll, um es etwas salopp zu formulieren. Ein Großteil der Zeit verbringen wir damit, Leuten zu erklären, dass wir denen zwar gerne helfen würden, aber es nicht können. Das macht Frust, Unfrieden, Unzufriedenheit.
Dabei gibt es eine Telefonnummer, die aber zu selten gewählt wird. Die 116117, deren Service aber noch erweitert werden müsste, fordern die Kassenärzte.
Unsere Vorstellung ist, dass über die 116117, die dann eine entsprechende digitale Plattform bekommen müsste, eine Ersteinschätzung über Telefon oder App erfolgen kann. Dann wird im Bedarfsfall telemedizinisch ein Kollege oder eine Kollegin dazugeschaltet. Und dann kann man feststellen, ist wirklich ein effektiver Behandlungsbedarf entweder zeitnah oder gar dringlich im Krankenhaus notwendig oder nicht.
Also eine schnelle Diagnose über die 116117 und nur in wirklich ernsten Fällen direkt in die Notaufnahme vom Krankenhaus.
Vor diesem Gericht in Dresden hat die NSU-Terroristin Beate Zschäpe heute als Zeugin ausgesagt. In dem Prozess geht es um eine Vertraute Zschäpes, der vorgeworfen wird, die rechtsextremistische Terrorzelle unterstützt zu haben. Der NSU ermordete insgesamt 10 Menschen. Zschäpe selbst wurde bereits vor Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Von ihrer heutigen Aussage erhofften sich manche auch weitere Hinweise auf mögliche Helfer.
In diesem Bus wird Beate Zschäpe am Morgen zum Oberlandesgericht Dresden gebracht. Die verurteilte NSU-Terroristin ist als Zeugin geladen und soll helfen, aufzuklären, welche Rolle ihre enge Freundin, die Angeklagte Susanne Eminger, für das rechtsextreme NSU-Netzwerk gespielt hat. In diesem Saal wird Zschäpe stundenlang befragt, spricht von Reue, schweren Haftbedingungen und Gedächtnislücken. Hinterbliebene der NSU-Mordopfer zweifeln an ihrer Glaubwürdigkeit.
Unsere Väter wurden hingerichtet, aus dem Leben gerissen und unsere Gefühlslage war deutlich schlimmer. Und ich höre auch, sie schämt sich für die Banküberfälle, aber sie sagt ja keinen Ton zu den Nagelbombenanschlägen oder den Morden.
Zschäpe, hier auf Archivbildern, räumt vor Gericht ein, zeitweise die Identität von Eminger genutzt zu haben. Vor allem, um im Untergrund nicht aufzufliegen. Prozessbeobachter hoffen, dass sie im Verlauf der Anhörungstage weitere Details zur rassistischen Mordserie und möglichen Helfern des NSU enthüllt.
Und dass die Behörden jede Kleinigkeit, die sie sagt, überprüft und es nicht einfach als Wahrheit nimmt. Beate Zschäpe hat hier eine Taktik, um auszusagen, nämlich sie möchte eine möglichst kurze Haftzeit. Und das muss man immer mit im Hinterkopf haben, wenn man ihre Aussage betrachtet.
Im kommenden Jahr wird Zschäpe 15 Jahre ihrer lebenslangen Freiheitsstrafe verbüßt haben. Wegen der besonderen Schwere der Schuld wird dann entschieden, wie lange die inzwischen 50-Jährige weiter in Haft bleibt.
Viele enttäuschte Gesichter gab es gestern bei den DFB-Frauen. Mit 0:3 haben die Fußballerinnen das Finale der Nations League gegen Spanien verloren. Wie schon im Sommer im EM-Halbfinale hatten sie gegen die Spanierinnen das Nachsehen. Doch schon heute konnten sich die DFB-Frauen wieder freuen. Die UEFA hat sich für Deutschland als Ausrichter der Europameisterschaft 2029 entschieden. Damit gibt es für die Fußballerinnen zum dritten Mal eine Heim-EM.
Die Frauen-EM 2029 geht nach Deutschland. So wird es am Nachmittag in der UEFA-Zentrale in Nyon verkündet. Die Bewerbung des Deutschen Fußballbundes hat überzeugt und schon im ersten Wahlgang den Zuschlag bekommen.
Ich freue mich riesig, war auch echt ein Gänsehautmoment. Ich habe schon gemerkt, dass ich kurz vor der Verkündung sehr, sehr aufgeregt war. Und ich glaube, dann war es pure Erleichterung bei uns allen. Langer Weg gewesen und heute ist der Tag gekommen. Und am Ende ist einfach sehr, sehr schön, dass Germany im Umschlag stand.
Es sind diese Emotionen, die der DFB unbedingt ins eigene Land holen wollte. England gewann in Basel die diesjährige Frauen-EM. Zum dritten Mal in der Geschichte darf der DFB eine Frauen-EM austragen und hat sich gegen die Konkurrenz Polen und Skandinavien durchgesetzt. Das große Ziel, mehr als 1 Million Tickets zu verkaufen.
Ich glaube schon, dass wir aufs richtige Pferd gesetzt haben und den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Effizienz gelegt haben. Und mit unseren großen Stadien, mit der Begeisterung der Leute, sind wir zuversichtlich, dass es zum ersten Mal gelingen kann, bei so einer Europameisterschaft auch einen Profit zu erzielen.
Ein großes Versprechen. Die letzte EM in der Schweiz war zwar emotional ein Erfolg, finanziell aber nicht. Für die UEFA entstand ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe. Austragungsorte 2029 sind auch die Stadien in Dortmund und München. Die deutschen Fußballerinnen sind bereit für ihre Heim-EM.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 4. Dezember.
Die Wetterlage ist und bleibt eingefahren. Vor allem im Norden und Westen regnet oder nieselt es in der Nacht ab und an etwas. Auch morgen am Tag ist es trüb. Im Nordwesten regnet es zu Beginn etwas häufiger. Der Regen zieht im Laufe des Tages nach Schleswig-Holstein. An den Alpen sowie an den Nordseiten der Mittelgebirge teilweise Sonne. In der Nacht +6 bis -5 Grad. Am Tag -1 Grad im Dauergrau, +9 Grad am Nordrand der Eifel. Die Aussichten. Vor allem in der Osthälfte wird man am Freitag hier und da nass, in Bayern anfangs auch etwas Schnee oder gefrierender Regen, im Westen ab und zu Sonne. Am Samstag von Westen milder, windiger und nasser, am Sonntag zwischendurch etwas Sonne bis 13 Grad.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni schauen wir auf den Brandbrief der Wirtschaft in ihrem Streit mit Arbeitsministerin Baas von der SPD. Außerdem eine Kunstaktion, die entzweit, Statue des ermordeten CDU-Politikers Walter Lübcke in Berlin eingeweiht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja.